Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde, am Karfreitag. Corinna hat wunderbar in diesen Gottesdienst eingeführt und das Musikteam natürlich auch. Eine kleine Korrektur. Corinna hat gesagt, dass der Titel der Predigt oder das Thema der Predigt ist Leiden wie Jesus. Es ist nicht ganz der richtige Titel, denn Leiden wie Jesus, das können wir gar nicht. Wenn wir leiden, dann entweder, weil wir wirklich was falsch gemacht haben, also tatsächlich schuldig geworden sind und daraus Leid resultiert, oder aber wenn wir, selbst wenn wir unschuldig leiden, das passiert ja auch, dass uns Leid widerfährt, wo wir nichts dazu getan haben, dann ist das auch immer nur ein Bruchteil des Leides, das Jesus für uns erlitten hat. Und die Last, die Jesus getragen hat, das können wir eigentlich mit unserem Verstand gar nicht ermessen. Darum ist der Titel nicht Leiden wie Jesus, sondern mit Leid umgehen wie Jesus. Denn das können wir tatsächlich von ihm lernen, auch nicht aus eigener Kraft. Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes dazu, dass wir als sterbliche Menschen mit Leiden genauso umgehen können, wie Jesus das gemacht hat. Und dieser Titel mit Leid umgehen wie Jesus passt auch ein bisschen zu den letzten Predigten von mir, wo es ja immer darum ging, ja, wie Jesus zu handeln, in die Nachfolge, in seine Fußstapfen zu treten. Deshalb möchte ich heute an Karfreitag vielleicht nicht so eine typische Karfreitagspredigt halten, sondern eben noch solch eine Nachfolgepredigt, wie ich sie nenne, hinzufügen. Wie bin ich zu dem Thema gekommen, mit Leid umgehen wie Jesus? Ich lese gerade das Markus-Evangelium, bin jetzt auch bei den letzten zwei Kapiteln, das passt irgendwie gerade richtig schön mit den Osterfeiertagen. Und da habe ich die drei Leidensankündigungen gelesen. Und das Interessante bei Markus ist, obwohl die anderen drei Evangelisten auch von diesen Leidensankündigungen berichten, ist es bei Markus ja strategisch aufgebaut tatsächlich. Das Markus-Evangelium hat ja 16 Kapitel und in der Mitte, im 8. Kapitel, kommt die erste Leidensankündigung. Und das kann man sich richtig gut merken. Im 8. Kapitel die erste Leidensankündigung, also in der Mitte, dann im nächsten Kapitel, im 9. kommt die zweite und im 10. Kapitel die dritte und dann auch noch etwa immer derselbe Vers, nämlich so zwischen Vers 30 und 33. Das könnt ihr euch also gut merken, falls euch mal jemand danach fragt oder ihr das selber nachlesen wollt. Ich habe es euch heute natürlich mitgebracht, weil das sozusagen der Predigttext für den Karfreitag heute ist. Also Markus 8, 31 bis 33. Die erste Ankündigung. Und er, Jesus, fing an, sie zu lehren. Der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und den Hohenpriestern und den Schriftgelehrten und getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen. Und er redete das Wort frei und offen. Und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren. Er aber wandte sich um, sah seine Jünger an und bedrohte Petrus und sprach: Geh hinter mich, du Satan, denn du meinst nicht, was göttlich ist, sondern was menschlich ist. Dann ein Kapitel später die zweite Ankündigung, 30 bis 32. Und sie gingen von dort weg und zogen durch Galiläa. Und er wollte nicht, dass es jemand wissen sollte. Denn er lehrte seine Jünger und sprach zu ihnen: Der Menschensohn wird überantwortet werden in die Hände der Menschen, und sie werden ihn töten. Und wenn er getötet ist, so wird er nach 3 Tagen auferstehen. Sie aber verstanden das Wort nicht und fürchteten sich, ihn zu fragen. Und die dritte Ankündigung in Markus 10, 32 bis 34. Sie waren aber auf dem Wege hinauf nach Jerusalem und Jesus ging ihnen voran. Und sie entsetzten sich. Die ihm aber nachfolgten, fürchteten sich. Und er nahm abermals die 12 zu sich und fing an, ihnen zu sagen, was ihm widerfahren werde. Siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem und der Menschensohn wird überantwortet werden den Hohenpriestern und den Schriftgelehrten. Und sie werden ihn zum Tode verurteilen und den Heiden überantworten. Und sie werden ihn verspotten und anspeien und geißeln und töten. Und nach 3 Tagen wird er auferstehen. Der Herr segne sein Wort an uns allen. Was mir als allererstes aufgefallen ist, nach diesen drei Leidensankündigungen, dass Jesus mit seinem Leiden gerechnet hat. Er wusste, dass er leiden wird. Und das ist mein erster Punkt, mit dem Leiden rechnen. Jetzt denkt ihr vielleicht, naja, Also ich rechne auch mit Leiden. Es gibt ja Menschen, die sehr pessimistisch sind, die immer das Glas halb leer sind und die irgendwie mit allem Schlimmen rechnen, mit einer schlimmen Diagnose oder dass irgendwas schief geht, dass etwas nicht gelingt. Das ist aber nicht gemeint. Jesus war ja nicht ängstlich auf seinem Weg nach Jerusalem. Er hat trotzdem ja weiter gewirkt, weiter Wunder getan, weiter gepredigt. Und ich glaube, er hat mit einer inneren Ruhe und Gelassenheit dieses Leiden angekündigt. Aber er war sich dessen bewusst, es wird Leiden kommen über mich. Ich werde gegeißelt, ich werde gefoltert, ich werde bespuckt und verhöhnt werden und ich werde getötet werden. Ich finde das total krass, dass Jesus so bewusst seines zukünftigen Leidens war. Und ich glaube, dass Jesus damit ganz anders handelt, als wir es oft tun. Wir wollen ja eigentlich Leiden vermeiden. Wir wollen nicht leiden. Leiden ist eigentlich das Schlimmste, was wir Menschen kennen. Wir wollen nicht krank werden, wir wollen nicht alt werden, wir wollen keine Trennungen erleben, wir wollen keine Verluste erleiden, wir wollen nicht versagen. Es gibt so viele Dinge, wovor wir Angst haben. Und in der Reaktion von Petrus bei der ersten Leidensankündigung kommt eben genau dieses typisch menschliche Verhalten hervor. Das soll dir nur nicht widerfahren. Oh, ich glaube, wir wären alle wie Petrus. Und würden sagen, das soll nicht passieren. Und Jesus sagt, das ist menschlich gedacht, menschlich gesinnt und nicht göttlich. Jesus weiß, dass wir in der Welt leiden. Er weiß, dass er leiden wird. Er rechnet mit dem Leiden, aber eben nicht mit Angst und Sorge, wie wir das oft tun. Er sagt ja so viele Dinge, wo er das Leiden zwar wahrnimmt und ernst nimmt und gleichzeitig sagt, habt keine Angst, fürchtet euch nicht, sorgt euch nicht. Er sagt zum Beispiel, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, seid zuversichtlich, habt Mut, ich habe die Welt überwunden. Glaubt ihr, dass Jesus das gesagt hat, damit wir weiter in Angst leben? Wir bleiben oft bei dem ersten Teil stehen und sagen, ja, wir haben Angst. Jesus weiß, dass wir Angst haben. Aber wir dürfen weitergehen und Jesus darum bitten, den Heiligen Geist darum bitten, dass er uns von Angst befreit. Dass wir voller Zuversicht und Vertrauen auch in schwierige Zeiten hineingehen und durchgehen. Ich glaube nicht, dass Jesus wollte, dass wir weiter in Panik oder in Angst oder in Sorge leben. Und egal, wo die Jünger zum Beispiel Angst haben, zum Beispiel auch im Sturm auf dem See Genezareth, da werden uns ja mehrere Begebenheiten erzählt, da sagt Jesus immer, warum habt ihr Angst? Warum seid ihr immer noch so kleingläubig? Warum zweifelt ihr? Der sagt es doch nicht, damit es so bleibt. Und er hat den Sieg nicht errungen, damit das so bleibt. Sondern damit wir, genauso wie er, voller Vertrauen, voller Zuversicht, dem Leiden begegnen können. Ich denke mir manchmal, das wäre doch so cool, wenn ich zum Arzt gehe ohne Angst vor einer schweren Diagnose. Oder wenn ich jemanden im Sterben begleite und weiß, dieser Mensch ist gerettet, der wird auferstehen. Ich muss keine Angst haben. Oder wenn wir uns Sorgen machen, fragt Jesus auch ganz oft, warum sorgt ihr euch? Schaut euch die Vögel im Himmel an, wie sie Gott vertrauen, dass sie versorgt werden. Genau so, weil ihr ja noch viel mehr wert seid als jeder Vogel dieser Erde, dürft ihr Gott vertrauen, dass er euch versorgt. Und er sagt einen sehr interessanten Satz, über den so selten gepredigt wird, in Matthäus 10, Vers 28. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können. Fürchtet vielmehr den, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Und das ist nicht der Satan, sondern das ist Gott. Gott ist derjenige, der die Macht hat über alles. Gott ist derjenige, der die Macht hat über jede Seele des Menschen und der entscheiden kann und darf, wohin die Seelen gehen, ob sie ins Licht gehen oder in die Dunkelheit. Satan und die Dämonen, die können den Leib töten, die können den Leib angreifen, wie zum Beispiel auch in der Geschichte von Hiob. Aber die Seele, das Leben an sich, das steht unter der Autorität Gottes. Sowohl im Buch Hiob, wo Gott das dem Satan nicht gewährt, dass er die Seele von Hiob antasten darf. Gott allein hat die Macht über die Seelen der Menschen. Wenn es also jemanden oder etwas gibt, wovor wir wirklich Angst oder Furcht, Ehrfurcht haben sollten, dann ist das Gott. Viele fürchten den Teufel, die Dämonen viel mehr als Gott. Und das prägt deren Leben. Sie leben in Angst, in Sorge vor dem Bösen, vor dem Leid. Aber Jesus Christus hat den Sieg auf Golgatha deshalb errungen, dass du frei sein kannst von dieser Angst, weil er genau das, wovor du am meisten Angst hast, überwunden und besiegt hat. Das heißt aber auch nicht, dass Jesus nicht empathisch wäre mit unseren Ängsten und Sorgen, mit unserer Trauer. Er konnte und er kann auch immer noch sehr wohl mitleiden mit dem, was wir erfahren. Das wird uns ja auch an verschiedenen Stellen in den Evangelien berichtet. Und am Ende hat er ja die Last, die er am Kreuz getragen hat und die Dornenkrone, die Wunden in seinen Kopf geschnitten hat, die Wunden, die ihm mit dem Schwert zugefügt wurden, die hat er ja auch um unsretwillen erlitten. Wie sollte er dann nicht empathisch sein mit unserem Leiden, mit unseren Schmerzen, die er auf sich genommen hat? Aber es wird uns berichtet, dass er zum Beispiel auch traurig ist, als Lazarus gestorben ist, dass er weint. Oder er sieht eine Witwe, die ihren einzigen Sohn verliert, weil der gestorben ist. Und er erweckt ihn wieder zum Leben, weil er mitfühlt. Er versteht deine Trauer, er versteht dein Leid. Aber er möchte nicht, dass du darunter zerbrichst. Er möchte nicht, dass das mehr Macht über dich hat als der Sieg auf Golgatha. Er will, dass du mit Zuversicht durch das Leiden gehst. Er will, dass du getröstet durch dein Leiden gehst. Er ist nicht überrascht, als er in das Haus von Petrus kommt und die Schwiegermutter da krank liegt. Jesus weiß, dass das Leiden zu unserem Leben dazugehört. Er ist nicht überrascht, als Aussätzige zu ihm kommen. Wenn wir allein schon Menschen mit Neurodermitis sehen, was nicht Aussatz ist, was eigentlich, sage ich mal, gar nicht schlimm ist, aber da gibt es schon viele Menschen, die sagen, oh, da will ich lieber nicht so nah sitzen, am Ende stecke ich mich an. So war Jesus nicht. Der hat überhaupt gar keine Angst vor dem Leiden, vor Krankheiten. Er hat die Aussätzigen berührt. Er hat die Blinden berührt. Er hat die Zunge von einem Stummen berührt, die Ohren von tauben Menschen. Jesus hatte keine Berührungsängste. Darum darfst du glauben, dass er auch keine Berührungsängste mit deinem Leid, mit deinen Schmerzen hat. Eine Frau, die jahrelang unter Blutfluss leidet, was sicherlich auch einen Geruch mit sich gebracht hat und sie war ausgestoßen. Jesus hat keine Berührungsängste. Wir müssen nicht überrascht sein, wenn wir krank werden. Nur weil wir Jesus nachfolgen, heißt das nicht, dass alles Leid an uns vorübergeht. Wir müssen nicht überrascht sein, dass auch wir alt werden und Falten bekommen und dass unser Körper wehtut und dass wir immer weniger können im Alter. Wir müssen nicht überrascht sein, wenn Menschen sterben, sondern wir dürfen in allem Leid mit den Leidenden mitleiden und trauern, aber wir dürfen auch jederzeit im Leid getrost sein, dass Jesus auch dieses Leid überwunden hat und dass dieses Leid nicht das letzte Wort hat. Wir dürfen unsere Ängste ernst nehmen und zulassen, aber sie sollen keine zu prominente, keine zu mächtige Stellung in unserem Leben haben. Wenn wir zum Beispiel auch das Gleichnis vom vierfältigen Acker anschauen, dann sind diejenigen, die Frucht tragen, die, die Gott vertrauen. Und da hat Sorge und Angst keinen Raum. Klar, die sind kommen, aber sie werden auch wieder entlassen im Vertrauen auf Gott. Da sind zum Beispiel die, wo der Same auf dem Felsen fällt. Und da sagt Jesus, wenn sie es hören, nehmen sie das Wort, die Botschaft, das Evangelium mit Freuden an. Sie haben aber keine Wurzel. Eine Zeit lang glauben sie, bis zur Zeit der Anfechtung, wo sie abfallen. Zeit der Anfechtung ist nichts anderes als Bedrängnisse durch Leiden, durch Schmerzen, Verspottung, Verfolgung, Isolation, echte Schmerzen, vielleicht eben auch eine schwere Diagnose. Das kann dazu verführen, dass wir vom Glauben abfallen, wenn wir dem zu viel Raum geben. Und danach kommen die, wo der Same unter Dornen fällt. Und da erklärt Jesus das so, dass das die sind, die sich, wo der Same erstickt wird von den Sorgen der Welt. Wenn Angst durch Anfechtung und Sorge der Welt zu viel Raum in deinem Herzen, in deinem Leben bekommt, erstickt das den guten Samen. Und dann kannst du keine Frucht hervorbringen. Darum Es mögen Dornen wachsen, aber reiß sie aus im Gebet, im Glauben, im Vertrauen auf Gottes Wort. Und es mögen Ängste kommen, aber gebiete ihnen zu weichen in Jesu Namen. Auch in seinen Prophezeiungen über das kommende Leid der Welt, also auch das hat Jesus vorausgesagt und er wusste, dass das kommt. Da sagt er, wenn ihr aber hören werdet von Kriegen und Kriegsgeschrei, so erschreckt nicht. Das ist ein Wort Jesu an uns alle. Es muss geschehen, er rechnet mit dem Leiden. Das Leid, was heute in der Welt geschieht, Jesus sah es, Jesus wusste, dass das passieren wird. Aber das Ende ist noch nicht da. Denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Es werden Erdbeben geschehen, hier und dort. Es werden Hungersnöte sein. Das ist der Anfang der Wehen. Ihr aber seht euch vor. Sie werden euch den Gerichten überantworten und in den Synagogen werdet ihr geschlagen werden und vor Statthalter und Könige werdet ihr geführt werden, um meinetwillen ihnen zum Zeugnis. Und das Evangelium muss zuvor gepredigt werden unter allen Völkern. Und wenn sie euch hinführen und überantworten werden, so sorgt euch nicht vorher, was ihr reden sollt, sondern was euch in jener Stunde gegeben wird, das redet. Denn ihr seid's nicht, die da reden, sondern der Heilige Geist. Liebe Schwestern und Brüder, ich sage nicht, dass ich schon dort bin. Aber ich wünsche mir, dass ihr, genauso wie ich, Gott und den Heiligen Geist darum bittet, dass er diese Frucht in unserem Leben als Nachfolgerinnen und Nachfolger hervorbringt, dass wir nicht überrascht sind, wenn Leid, Unrecht, Schmerzen geschehen in dieser Welt, in unserem Leben, sondern dass wir jede Sorge und jede Angst direkt zu Jesu Füßen legen und um die Frucht seines Heiligen Geistes bitten. Demut, Sanftmut, Selbstbeherrschung, Güte, Treue, Vertrauen. Liebe. Und Jesus hat nicht nur mit dem Leid gerechnet, sondern, und das ist euch bestimmt aufgefallen, als ich die drei Leidensankündigungen vorgelesen habe, er hat darüber hinaus gesehen. Denn was tut er mit jeder Leidensankündigung? Er sagt jedes Mal, ich werde auferstehen nach 3 Tagen. Und das ist mein 2. Punkt, über das Leiden hinaussehen. Uns verstellt das Leiden oft den Blick. Und wir sind irritiert, niedergeschlagen, verzweifelt. Aber wenn wir uns diesen Blick Jesu aneignen könnten, über das Leiden hinaus auf den Sieg zu schauen, über die Wehen hinaus auf die Geburt zu schauen, das wäre toll. Dann würden wir getroster durch das Leiden gehen. Jesus wusste, er würde leiden und sterben, aber er wusste auch, dass er dieses Leiden besiegen würde, dass er nach 3 Tagen auferstehen würde. Die Jünger wollen dieses Leiden von Jesus fernhalten. Ihnen gelingt es nicht, darüber hinauszusehen. Es scheint, als ob sie das gar nicht hören, dass er auferstehen wird. Die hätten ja theoretisch nach jeder Leidensankündigung auch sagen können, okay, er wird leiden, aber er wird ja auch auferstehen. Aber irgendwie hören sie das nicht. Sie sind mit ihrer Strategie der Verdrängung und der Ignoranz nicht sehr weit gekommen. Sie haben eher der Angst Raum gegeben. Und zwar so viel Raum, so viel Macht, dass sie letzten Endes in der Anfechtung und Verfolgung alle geflohen sind. Aber so sollen wir nicht sein. Jesus ermutigt uns, mit dem Leiden zu rechnen, es nicht zu ignorieren und trotzdem keine Angst davor zu haben, sondern im Gegenteil mit dem guten Ausgang zu rechnen. In dem Sinne, wie ein Sprichwort sagt, was wir vielleicht auch manchmal sagen, alles wird gut. Im Vertrauen auf Gott möchte ich da noch hinzufügen. Das, was Jesus gesehen hat, das war die Verheißung, dass er nach 3 Tagen auferstehen wird. Das hat ihn getragen, das hat ihm geholfen, durchzuhalten. Und er wurde belohnt für sein Vertrauen. Wir haben ja heute das Vorrecht, und das hat Corinna auch angedeutet, dass wir immer schon vom Sieg her schauen. Und trotzdem haben wir so viel Angst und trotzdem lassen wir uns von so vielen Dingen niederschlagen und niederdrücken. Eigentlich hätten wir noch viel mehr Grund als die Jünger damals zu vertrauen, zu glauben, dass der Sieg errungen ist. Wir dürfen, genauso wie Jesus, lernen, über unser zeitliches und irdisches Leiden hinauszusehen. Gott ist gut und er will nicht, dass unser Leid, dass das Leid in der Welt das letzte Wort hat. Wenn wir im Vertrauen auf Gott Leid ertragen, dann ist es immer ein Zeugnis für seine Herrlichkeit und Wahrheit. Denken wir nur mal an das Leid von Philipp Mickenbecker, ein junger Mann, der an Krebs gestorben ist und der trotz seiner Krebserkrankung, weil er sich auch in seinen letzten Tagen, Wochen, Monaten hat filmen lassen, so ein großer Segen für die ganze Welt wurde. Er hat letzten Endes wirklich den Sieg davon getragen, auch wenn er jung sterben musste. Aber seine Seele darf nun das Licht sehen und sich an jedem Menschen erfreuen, der durch seine Filme und Zeugnisse zum Glauben kommt. Und so ist es ganz oft, wo Menschen im Vertrauen auf Gott Leid erleben und durchleben, dass sie danach oft auch wieder anderen zur Hilfe, zur Unterstützung werden, die Ähnliches erleben. Zum Beispiel Menschen, die sehr früh ein Fötus oder ein Embryo oder auch ein Kind, was tot geboren werden musste, begraben müssen. Oftmals, wenn sie das im Vertrauen auf Gott tun, können sie hinterher Menschen, Eltern trösten und begleiten und unterstützen, die Ähnliches erleben. Oder wenn Menschen einen Angehörigen verlieren und die Trauer durcharbeiten im Vertrauen auf Gott und dann, wie bei uns im Trauercafé, selber zu Trauerbegleitern werden. Also jedes Leid hat die Chance, ein Zeugnis für Gottes Herrlichkeit, für seine Liebe und Barmherzigkeit zu werden. Und nochmal, das heißt nicht, dass wir nicht auch Momente der Angst und Sorge oder Trauer erleben, aber unsere Wurzeln in Jesu Liebe und Wahrheit sollen so tief und fest sein, dass sie den Sieg und die Frucht, die daraus hervorgeht, präsenter machen als das zeitliche Leiden. Und das wird uns so oft in der Bibel beschrieben. Lasst uns das heute mitnehmen. Paulus sagt zum Beispiel im Brief an die Römer, ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden, und da ist egal, was für ein Leiden das ist, nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Paulus schaut über das Leiden hinaus. Oder Petrus, dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, auf dass euer Glaube bewährt und viel kostbarer befunden werde als vergängliches Gold, das durchs Feuer geläutert wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus. Petrus spricht aus Erfahrung, er hat es erlebt, was es heißt, ganz unten zu sein und dann aber den Sieg zu erringen durch die Kraft des Heiligen Geistes. Oder Jakobus, der schreibt, selig ist, wer Anfechtung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, die Gott verheißen hat, denen, die ihn lieb haben. Und da könnte ich jetzt noch viel, viel mehr Verse zitieren, wo der Sieg nach dem errungenen, ertragenen Leid in den Vordergrund rückt und sogar zum Ziel des Leidens erklärt wird. Und da komme ich zum dritten und letzten Punkt für heute. Leiden erklärt sich oft im Rückblick. Ich denke, das ist etwas, was wir wissen und was wir auch oft erleben. Sogar das Leiden Jesu am Kreuz erklärt sich für die Jünger auch erst im Rückblick. Im Vorhinein sind sie sehr menschlich. Sie rechnen nicht damit, sie wollen es auch nicht und sie können auch nicht drüber hinaussehen auf den Sieg. Aber im Rückblick, als alles vorbei ist, da wird es ihnen langsam klar. Wir erfahren zum Beispiel von den Emmaus-Jüngern, dass Jesus selbst ihnen den Sinn seines Leidens nochmal erklärt. Da heißt es im Lukas-Evangelium, und er, also Jesus, sprach zu ihnen, O ihr Toren, also ihr Dummköpfe, zu trägen Herzens all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus, der Gesalbte, dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in allen Schriften von ihm gesagt war. Ich glaube, wir alle sind Dummköpfe und Toren, weil wir doch noch viel besser als Jesu Jünger damals wissen müssten, dass Leiden zum Leben dazugehört und dass Jesus leiden und stellvertretend sterben musste, dass er den Sieg davontragen konnte am Kreuz. Damit er nun der König über alle Könige ist und der Herr über alle irdischen Machthaber und über alle bösen Kräfte und Mächte in der sichtbaren und in der unsichtbaren Welt. Dass er nun der Allmächtige ist, der dem alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden. Und dass er somit auch mächtiger ist als alles Leid auf dieser Welt. Dass dieser Herr auch der Sieger über alles Leid ist, was uns im Leben widerfährt. Wir dürfen von Jesus, von seinem Leiden und Sterben und seiner Auferstehung lernen, dass jedes Leid, egal ob wir es selbst verursacht haben und dafür Vergebung empfangen dürfen oder auch nicht selbst verursachtes Leid, also wo wir unschuldig leiden, wir dürfen daran glauben, dass jedes Leid im Rückblick einen guten Sinn erfüllt, wenn wir im Leiden treu an Jesu Seite bleiben und uns von ihm leiten, führen und gebrauchen lassen. Dazu ist es aber notwendig, dass wir, wenn wir Angst haben, diese Angst Jesus kontinuierlich hinlegen. Und dass, wenn wir uns Sorgen machen, diese Sorgen kontinuierlich Jesus hinlegen. Und dass, wenn wir leiden, Jesus um die Kraft seines Heiligen Geistes bitten, damit wir Ausdauer und Treue als Frucht hervorbringen. Es ist notwendig, dass wir uns Jesu Sieg und seine Allmacht beständig vor Augen stellen, dass wir mehr auf seinen Sieg schauen als auf das gegenwärtige Leiden, dass wir absolutes Vertrauen haben, dass Gott weiß, warum er Leid zulässt und was er Sinnvolles daraus machen kann. Damit will ich nicht jedes Leid der Welt rechtfertigen, überhaupt nicht, aber ich will wie Jesus mit dem Leiden rechnen und nicht davon überrascht sein. Ich will keine Angst mehr davor haben. Denn der Sieg, den Jesus durch sein Leiden und Sterben und seine Auferstehung errungen hat und die Tatsache, wie er uns vorgelebt hat, mit seinem Leiden umzugehen, daran möchte ich mir ein Vorbild nehmen und mich in sein Ebenbild verändern lassen. Und ich hoffe, dass wir alle gemeinsam das wollen und gemeinsam diesen Weg der Nachfolge gehen. Amen. Und der Frieden Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem gemeinsamen Herrn und Bruder. Amen.